Nach etwa 6 Monaten Arbeit bekam ich Probleme mit der Atmung. Ich konnte nachts nicht mehr schlafen. Ich erwähnte es gegenüber Jack. Er zeigte nach oben.
Siehst du das?
Wie aufs Stichwort quoll eine dichte Fettrauchwolke aus einem Maschinenschlot.
Sie wollen kein Loch ins Dach machen, also entlüften sie es hierhin. Bekommst du kleine Pickel auf deinem Körper?
Ich bekam tatsächlich Pickel.
Du entwickelst eine Allergie gegen die Lösungsmittel und gegen die Dämpfe,
erklärte er mir. Dann führte er mich an den Arbeitsplatz eines ruhigen mauritischen Arbeiters, dessen Hände und Arme mit ziemlich großen Wucherungen übersät waren.
Es gibt ein Bakterium, das im alten Öl lebt. Es verursacht diese Dinge. Du musst deine Hände sauber halten und vergewissere dich immer, dass du dir die Hände wäschst, bevor du das Klo benutzt. Niemand kann sagen, was in der Kühlflüssigkeit ist, die in deinen Schwanz gelangt.
Worte, nach denen man leben sollte. Um die Weihnachtszeit 2007 bat mich der Vorarbeiter, die Maschinen zu wechseln. Jemand hatte gekündigt. Sie brauchten mich, um am Anfang der Produktionsprozesse der Patronen zu arbeiten. Ich sollte unter einem Rumänen arbeiten, der mit der Maschine vertraut war, und lernen, wie man sie bedient. Miri war ein freundlicher Kerl und zäh. Er wusste alles über den Betrieb und die Wartung von Maschinen, was man wissen musste. Hydraulik, Mechanik, Computerisierung und wann man einfach mit dem Hammer auf das verdammte Ding einschlagen sollte. Am Anfang sprach er Französisch mit mir, aber als er herausfand, dass ich Englisch sprach, war er froh über die Gelegenheit zum Üben.
Hast du bei deinem Vorstellungsgespräch Englisch oder Französisch gesprochen?
Fragte Miri.
Englisch,
sagte ich ihm.
Guter Mann, sie zahlen dir weniger, wenn du nur Französisch sprichst. Mein Freund da drüben, mit dem haben sie das auch gemacht.
Seine Erfahrung bestätigte, was ich kürzlich in den Zeitungen gelesen hatte. Dies war tatsächlich eine der Schlussfolgerungen einer Untersuchung zur Unterbringungsdebatte. Einsprachige Frankophone wurden für dieselbe Arbeit schlechter bezahlt. Das ergibt Sinn, wo sollen sie denn sonst hin? Eine Kühlmittelleitung begann zu lecken. Miri schloss den Haupthahn, wodurch der Kühlmittelfluss unterbrochen wurde. Er schraubte das darunterliegende Rohr mit einem Schlüssel ab. Er zog einen Gummiring aus der Rohrverbindung und hielt ihn mir hin.
Siehst du das?
Sagte er und zeigte mir die Dichtung.
Ich sage ihnen immer, dass sie neue Dichtungen kaufen müssen. Aber sie wollen nicht hören. Die sind billig, diese Firma. Italiener.
Er fluchte leise und sah sich nach Zuhörern um. Er brach abrupt ab und wandte sich wieder der Maschine zu. Er fand etwas weißes Dichtungsband, klebte das Schaumgewinde damit ein und befestigte es wieder im Hauptrohr. Dann wickelte er das Band von außen um die gesamte Verbindung.
Also, wir heute reparieren, morgen wieder kaputt. Siehst du? Es ist ihnen egal. Produktion, Produktion, Produktion.
Beendete er. Er öffnete den Haupthahn und das Kühlungsmittel sprudelte in die Maschine.
Das sieht nicht schön aus, aber heute gibt es zumindest kein Leck.
Er fragte mich, woher ich komme. Ich sagte ihm das Übliche und fügte dann hinzu, dass ich aus Alberta nach Montreal gezogen sei.
Alberta?
Fragte Miri erstaunt.
Wieso lebst du denn hier? Haufenweise Kohle gibt es in Alberta.
Ich versuchte zu erklären, dass das Leben in Montreal besser sei, dass man in Alberta mehr Geld verdiene, aber Wohnungen und Essen mehr kosten und dass es dort nichts zu tun gebe. Hier im Sommer gäbe es wenigstens etwas zu tun. Er versuchte höflich seine Enttäuschung zu verbergen.
Wie ist es in Calgary?
In Calgary gibt es viele Jobs, aber wenn man so aussieht wie ich, du weißt schon, schwarze Menschen. Ich deutete auf die Haut an meinem nackten Arm. Dann wollen sie nicht, dass du dorthin kommst. Hier gibt es mehr MigrantInnen. Du kannst Leute wie dich finden. Vielleicht gibt es in Montreal eine rumänische Gemeinde?
Ja, aber ich mag sie nicht. Sie wollen immer wissen, was du beruflich machst. Ich rede, ich sage Hallo, aber sonst nichts. Ich habe einen Freund. Er ist auch ein Immigrant.
Er spuckte das Wort aus wie ein Fluch.
Hast du deine Familie hier?
Ich versuchte, das Thema zu wechseln.
Nein, ich habe keine Familie, nur ich. In Rumänien gibt es keine Arbeitsplätze, keine guten Straßen, keine guten Schulen mehr. Früher war alles besser mit dem Kommunismus. Dann kommen diese Politiker und sagen, wir sollen etwas ändern. Ich war damals ein Teenager. Kommunisten sind schlechte Menschen, aber früher konnte man leben. Jetzt ist alles scheiße. Ich komme nach Kanada, weil ich denke, in Kanada ist das Leben besser. Kein besseres Leben hier. Die gleiche Scheiße. Die Miete steigt, die Lebensmittelkosten steigen, aber der Lohn ist immer derselbe. Dasselbe wie in Rumänien. Aber jetzt gehe ich nicht mehr zurück. Wenn ich zurückgehe, ist es wie, wenn ich meiner Familie sage, dass ich aufgebe.
Miri räusperte sich und sah weg. Er hatte das Gefühl, zu viel gesagt zu haben. Jetzt änderte er die Richtung des Gesprächs.
Hast du eine andere Stadt in Alberta?
Ja, Edmonton.
Ah, Edmonton. Wie ist es in Edmonton?
Ich habe früher in Edmonton gelebt. Ich mag es dort. Besser als Calgary, aber nicht wie Montreal. In Edmonton ist die ganze Stadt in zwei Hälften geteilt. Es gibt einen Fluss, der durch sie hindurchgeht. Wenn man südlich des Flusses wohnt, hat man vielleicht mehr Geld. Aber alle auf der Nordseite des Flusses sind sehr arm. Die Leute in Calgary denken, dass sie besser sind als wir. Edmonton ist schmutziger. Viele Menschen sind dort arm.
Und das in Alberta.
Miris Augen weiteten sich. Sein Tonfall war bedrückt. Vielleicht wollte er nach Alberta gehen, um dort zu arbeiten. Ich fügte schnell hinzu. Aber nein, ein Typ wie du. Du kennst dich mit Maschinen aus. Du hast gute Erfahrungen in dem Beruf. Du kannst gutes Geld verdienen, wenn du dorthin gehst. Ich lernte, wie man die Maschine repariert, wie man das Stangenmaterial richtig in die automatische Zuführung einlegt, damit es die Maschine nicht blockiert, und wie man die computergesteuerten Einstellungen anpasst. In diesen 2 Wochen hatte ich 12 Stunden am Tag gearbeitet. Mein Rücken tat weh, meine Füße schmerzten, mein Nacken war gequetscht und verspannt. Ich beendete das 2-wöchige Training direkt vor Beginn der Weihnachtsfeiertage. Es war Mitternacht. Ich winkte dem Rumänen zum Abschied, stempelte meine Karte unter der Überwachungskamera durch und ging hinaus in die kalte Winternacht. Aber nach einem Jahr war ich nicht weitergekommen. Ich lernte nichts Neues über den Beruf und man erlaubte mir nicht, etwas zu lernen. Ich sah, wie Weiße eingestellt und anspruchsvollere Aufgaben übertragen bekam, die ich genauso gut hätte machen können. Ich hatte ständig Erkältungen und Husten. Im Januar entschied ich aufzuhören. Ich ging an einem kalten und winterlichen Dienstag hinein, um meinen Werkzeugkasten zu holen. Beim Rausgehen schüttelte ich Kumars Hand und dankte ihm dafür, dass er mich dazu gedrängt hatte, wieder zur Schule zu gehen. Ich schüttelte die Hand von Jack. Ich schüttelte die Hand des Vertrauensmannes. Ich schüttelte überall Hände. Miri hatte an dem Tag frei. Pierre hatte eine Woche zuvor gekündigt. Ein weiterer Wintereinbruch an einem klaren, kalten Tag. Ich stieg in den Bus. Ich war wieder ein freier Mann. Kontrolle. Ich bereue es manchmal, dass ich den Job aufgegeben habe. Es war schwer, über die Runden zu kommen. Die Arbeitslosenversicherung wollte mir keine Leistungen auszahlen, weil ich freiwillig gekündigt hatte, um wieder zur Berufsschule zu gehen. Also musste ich mir einen Teilzeitjob für die Abende suchen, während meine Freundin sich mit einem 9-Dollar-Stundenlohn als Babysitterin um den Haushalt kümmerte. Ich habe eine Zeit lang in einem Callcenter gearbeitet. Die Arbeit war einfach und anspruchslos, aber die Atmosphäre machte mich verrückt. Es waren hauptsächlich TeenagerInnen, die sich nach der Schule ein Taschengeld verdienten. Die wenigen Erwachsenen, die dort arbeiteten, erinnerten mich nur daran, wie wenig Würde es im Leben gibt. Sie wollten nicht dort sein. Und ich auch nicht. Wir taten es für den Gehaltscheck. Ich verschickte weitere Lebensläufe. Einen Monat später wurde ich zu einem Vorstellungsgespräch in einer Kunststofffabrik eingeladen. Ich machte mich nach der Schule auf den Weg zum Gespräch. Der Betrieb lag tief im Osten Montreals, vorbei an den Regierungsbüros im olympischen Dorf, vorbei an den rostigen Häfen und der Gewerkschaftshalle der HafenarbeiterInnen. Vorbei an der glänzenden Johnson & Johnson Fabrik jenseits des Truppenübungsplatzes. Als der Bus an jeder Sehenswürdigkeit vorbeifuhr, bemerkte ich Wahlkampfschilder von der Nachwahl in der Provinz.
Für einen sofortigen Immigrationsstopp,
stand auf einem der ADQ-Schildern. Sie machten sich nicht einmal die Mühe, das Gesicht des Kandidaten anzubringen. Sie waren eine Partei der Botschaft. Auf den Schildern der Partie Québécoise war die dunkle Hautfarbe ihres Kandidaten, Makakoto, besonders gut zu erkennen. Er war ein ehemaliger Schauspieler in Québécoise-Filmen und war aus Kamerun eingewandert. Ich hatte nie viel auf die PQ gegeben, aber bei dieser Aktion nickte ich automatisch in Zustimmung. Koto war in jenem Jahr, 2008, von der Bundespolitik in die Provinz gewechselt. Als er 2004 auf Bundesebene einen Kandidaten der Liberalen aus Quebec besiegt hatte, hatte der Verlierer kommentiert:
Schaut euch den Nigger an, den die Leute gewählt haben.
Koto hatte geantwortet:
Der Begriff Nigger wird verwendet, um Sklaven zu bezeichnen. Und ich bin kein Sklave.
Als ich in der Firma ankam, gab es ein kurzes Vorstellungsgespräch und ich wurde auf der Stelle eingestellt. Die Personalleiterin, die mich eingestellt hatte, eine Frau aus Quebec, nahm mich mit nach unten, um mir die Werkstatt zu zeigen und mich meinen neuen Vorarbeiter vorzustellen. Der Vorarbeiter, ein schlanker, gut aussehender Sri Lanka, fragte mich, woher ich käme. Die Personalleiterin stand daneben, während die 100 Fuß langen, zwei Stockwerke hohen Maschinen laut surrten und Kunststofffäden zu riesigen Spulen spannten. Ich bin halb italienisch, halb sri lankisch, aber in Kanada geboren, rezitierte ich.
Oh, Sri Lanka, das ist gut für Sie. Es gibt hier viele Menschen aus Sri Lanka.
Der Vorarbeiter betrachtete mich etwas misstrauisch.
Wir werden Sie einarbeiten, sagte er.
Ich streckte meine Hand aus und sagte, es sei schön, ihn kennenzulernen. Er schüttelte sie schlaff und schaute mir in die Augen.
Sie werden beim Strangpressen arbeiten. Die Jungs da meinen es ernst, die wissen, wie man arbeitet, nicht so wie die Jungs beim Spritzguss. Ich verstehe das nicht, diese Leute sind alle aus dem gleichen Land.
Sie versuchte, ihre Verlegenheit zu verbergen, da sie ihren Fauxpas sofort erkannte.
Aber einige von ihnen arbeiten hart und einige nicht.
Ihre Beobachtung hatte natürlich unweigerlich zur Schlussfolgerung geführt, dass die nationale Herkunft eines Menschen kein verlässlicher Maßstab für seine Arbeitsmoral ist. Offensichtlich war das eine Art schockierende Offenbarung für diese nette und lächelnde Frau gewesen. In der Kunststofffabrik waren die meisten ArbeiterInnen aus Sri Lanka. In der Kantine waren die dominierenden Sprachen an erster Stelle Tamil und an zweiter Englisch. Sogar der Kalender an der Wand war auf Tamil. Ja, es gab ein paar AraberInnen, ein paar ChinesInnen und ein paar Latinos und ein paar Schwarze. Aber der Ort wurde von sri lankischen TamilInnen geführt, vom Management bis zu den MaschinenführerInnen. Es war das erste Mal, dass ich von so vielen, in Anführungsstrichen, meiner Leute umgeben war. Für sie war ich aber natürlich Kanadier. Ich sprach kein Tamil und war noch nie in Sri Lanka gewesen. Aber bis zu einem gewissen Grad war ich trotzdem einer von ihnen. Mit mir war ein Mann in den 30ern von der Elfenbeinküste angestellt worden. Er sprach ausgezeichnetes Englisch und tadelloses Französisch. Er war buchstäblich erst 3 Wochen zuvor in Kanada angekommen und arbeitete nun, um genug zu sparen, damit er die Gebühren für einen Nachzug seiner Frau und seiner Kinder bezahlen konnte. Und das mit einem Stundenlohn von $8,75, genau wie ich. Und dann wollte er 4 Jahre lang an der Universität de Montreal studieren, um das Zeugnis zu bekommen, das die kanadische Regierung nicht anerkennen wollte. Was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Was hast du an der Elfenbeinküste gemacht? Fragte ich beim Mittagessen. Er antwortete Jura. Er sprach in einem Tonfall von Stolz, gemischt mit Besorgnis. Ach ja, ich hatte fast vergessen, dass ich auch einmal an der Universität gewesen war. Und ich hatte die Erinnerung daran, dass ich selbst einmal Anwalt werden wollte, völlig verdrängt. Diese Träume ergaben keinen Sinn, wenn das Hauptziel darin bestand, nicht zu verhungern. Weder mein Körper noch mein Verstand waren in der Lage, mit dem Druck umzugehen, den der Versuch, mein Maschinenbaudiplom zu machen, die Rechnungen zu bezahlen und gleichzeitig richtig zu essen von mir verlangte. Wenn alles klappte, stand ich um 6:45 auf, war 6:45 vor der Tür und schaffte es bis 8 zur Schule. Dann, nach 7,5 Stunden Berufsschule, fuhr ich 1 Stunde mit dem Bus und leistete jeden Tag 6 Stunden harte Arbeit. Dann fuhr ich mit dem letzten Bus der Nacht 1,5 Stunden zurück zu meiner Wohnung. Oft verpasste ich den Bus und musste 2 oder 3 Kilometer zu einer anderen Linie laufen. Wenn ich dann zu Hause ankam, war es schon Mitternacht. Dann würde ich versuchen, weitere 7 Stunden zu schlafen. Es dauerte nicht lange, bis mein Kreislauf völlig zusammenbrach. Ich war immer erschöpft, aber mein Körper weigerte sich, nachts abzuschalten. Der doppelte Kampf gegen Schlaflosigkeit und Hunger wurde zur bestimmenden Herausforderung in meinem Leben. Wenn ich schlafen wollte, musste ich die Zeit reduzieren, die ich an Maschinen arbeitete und Industrieabgase einatmete. Wenn ich die Miete bezahlen und Essen kaufen wollte, musste ich arbeiten. Ich hatte also die Wahl zu schlafen und zu verhungern oder zu essen und erschöpft zu bleiben. Ich begann verspätet zur Schule zu kommen, um ein paar Stunden Schlaf zu bekommen. Der Assistent des Vorarbeiters, ebenfalls Sri Lanka, nahm mich unter seine Fittiche. Er half mir und zeigte mir, was ich tun musste. Er sah, wie müde ich immer war, versuchte aber, mich zu mehr Einsatz zu bewegen. Ich kann ehrlich sagen, dass ich mein Bestes gegeben hatte. Ich war stolz darauf, meine Arbeit gut zu machen und mit meiner Arbeitsmoral die Anerkennung meiner KollegInnen zu verdienen. Aber von Anfang an konnte ich sehen, dass meine Tage gezählt waren. Mit meiner ständigen Schlaflosigkeit und dem langen Schultag war ich zu müde, um hart zu arbeiten, wie es der Job erforderte. Ich beschloss, das Beste daraus zu machen, den Job so lange wie möglich durchzuhalten, bevor das Unvermeidliche eintrat. Eines Abends, etwa nach 2 Wochen Ausbildung, arbeitete ich an einer Maschine, als ich aus dem Augenwinkel einen weißen Mann sah. Er war der erste Weiße, den ich in der Werkstatt sah, seit ich eingestellt worden war. Ich warf die Schultern ein wenig zurück, um professioneller zu wirken, und konzentrierte mich umso angestrengter auf meine Arbeit. So müde und vernebelt mein Gehirn auch war, meine instinktive Reaktion zeigte, dass ich wusste, dass er der Big Boss war.
Das ist Ihr Chef,
bestätigte der Assistent, als der Weiße ging.
Wir müssen ihm zeigen, dass wir hart arbeiten, um ihn zu beeindrucken. Wir sind keine Weißen, mein Freund. Niemand wird uns helfen, wenn wir keine Arbeit haben. Wir müssen den Job behalten. Also müssen wir ihm zeigen, dass wir hart arbeiten.
Sein Ton war angestrengt, drängend, als wollte er mir etwas mitteilen, was ich nur schwer verstehen konnte. Ich hasste. Ich sage das so, weil es kein Objekt für dieses Gefühl des Hassens gab. Hasste ich den Chef? Nein, er hatte mir persönlich nichts getan, außer zu lächeln und mir die Hand zu schütteln, um mich in der Firma willkommen zu heißen. Er war der Chef und ich war ein neuer Mitarbeiter. Wenn die Machtdynamik des Kapitalismus am Arbeitsplatz ungerecht war, hatte es doch wirklich keinen Sinn, so zu tun, als gäbe es in nächster Zeit eine andere Möglichkeit. Außerdem würden dich viele andere Firmen sofort abweisen, wenn sie deine Hautfarbe sehen. Hier stellte dich dieser weiße Mann zum Mindestlohn ein, aber er erlaubte mehreren Sri Lanka-Innen, sich in hochrangige Managementpositionen hochzuarbeiten. Keine andere Firma, die ich je gesehen habe, hat mehr dazu beigetragen, die sri lankische Gemeinschaft in Montreal zu etablieren. Habe ich mich dafür gehasst, dass ich so instinktiv auf die Anwesenheit weißer Haut reagierte? Nein, er war wirklich der Chef und ich hatte richtig vermutet, dass er der Chef war, weil er weiß war und vor dem Chef zeigt man, wie hart man arbeiten kann. Habe ich die rassistische Art und Weise gehasst, in der sich Klassenunterschiede mit nationalen und ethnischen Hintergründen überschnitten? Nicht mehr. Ich hatte nicht die Energie, mich über solche Ungerechtigkeiten zu ärgern, wenn sie so ein integraler Bestandteil meines täglichen Lebens waren. Es war wichtig für mich, einen Gehaltscheck nach Hause zu bringen. Als ich also die sich zurückziehende Gestalt des altersschwachen Mannes beobachtete, der uns Arbeit gegeben hatte, empfand ich nur Hass. Der sri lankische Vorarbeiter schrie meine ivorischen Kollegen ständig an, obwohl er nie seine Stimme gegen mich erhob. Als neuer Mitarbeiter konnte ich nichts dagegen tun, aber ich wollte etwas sagen, um dem Ivoara zu zeigen, dass ich ein Arbeitskollege war, dass ich nicht an ethnische Loyalitäten gebunden war. Ich habe einmal versucht, ihm zu sagen, dass ich es nicht mochte, wie der Vorarbeiter ihn immer anschrie, manchmal für Fehler, die ich gemacht hatte. Bevor ich meinen Satz beendet hatte, unterbrach er mich mit einem Lachen.
Macht nichts mit mir, aber handelt mich nicht anders.
Okay, ich hatte dann nicht mehr darauf beharrt. Aber eines Tages hörte ich, wie der Vorarbeiter seinem Assistenten anwies.
Sag ihm, wenn er nicht ordentlich arbeiten will, kann er heute früher nach Hause gehen.
Da er auf Englisch und nicht auf Tamil sprach, bin ich sicher, dass der Vorarbeiter beabsichtigt, dass ich es hörte und verstehe. Er wollte damit zeigen, dass er, genau wie der Chef, die Macht hatte, zu entscheiden, ob man essen würde oder nicht.
Das ist nur, weil ich neu bin. Ich bin die Arbeit nicht gewöhnt. Ich will arbeiten. Ich muss nur lernen. Das ist alles.
Aber es nützte nichts. Er hiefte sich seine Tasche auf die Schulter, als er zur Tür hinausging. Es war sehr ruhig, bis auf das ständige Brummen der Maschinen. Ich richtete meinen Rücken auf und versuchte, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren. Der Ivoara kam am nächsten Tag zur Arbeit und wir arbeiteten nebeneinander. Ich sagte, hallo. Er antwortete und wir schauten beide unbehaglich weg. Und während wir arbeiteten, begannen sich in meinem müden Geist völlig fremde Gedanken zu formen. Ich schämte mich zu sehr für das, was ich dachte, um es zu Papier zu bringen. Ich begann, ein Gefühl der Überlegenheit zu empfinden gegenüber diesem Einwanderer, diesem schwarzen Mann. Ich empfand eine irrationale Verachtung für ihn, obwohl ich wusste, dass dies angesichts meiner Ethnizität, meiner eigenen Position im Leben und meines mickrigen Status in dieser Firma völlig unlogisch war. Ich versuchte, die Gedanken aus meinem Kopf zu verdrängen, aber sie kamen mit umso größerer Wucht zurück. Ich weiß nicht, ob mir das, was ich dachte, ins Gesicht geschrieben stand, aber ich bin mir sicher, dass es so gewesen sein muss. Spät in der Nacht stieg ich in den Bus und der Tag verging vor meinem müden Geist. In einem Anflug von Erkenntnis wurde mir klar, dass ich nun zum ersten Mal verstand, was es heißt, weiß zu sein. Plötzlich wurde mir klar, warum alle Weiße, die ich jemals getroffen hatte, irgendeine Variante von Herablassung oder Feindseligkeit an den Tag zu legen schienen. Diese rassistischen Ideen, die in meinem fiebrigen Gehirn herumliefen, waren die Beleidigungen und Stereotype, die ich über schwarze Menschen aufgeschnappt hatte, als ich selbst von weißem Rassismus betroffen war. Sie waren da, in meinem eigenen Kopf, unter der Oberfläche, genau wie bei jeder weißen Person, ja, bei jeder Person in einer rassistischen Gesellschaft. Es hatte bestimmter Stress und Umweltbedingungen bedurft, aber jetzt begannen sie sich in meinem Kopf bewusst auszudrücken. In dieser Fabrik sah ich selten, wenn überhaupt, eine weiße Person. Die sichtbaren Autoritätspersonen waren sri-lankisch. Wenn ich versuchte, sie zu bekämpfen, würde ich meinen Job verlieren. Ich hatte mich also auf einer unbewussten und unfreiwilligen Ebene mit dem Vorarbeiter gegen meinen Kollegen identifiziert. Und in dieser insularen Umgebung der Zugehörigkeit und Mehrheit hatte sich der objektlose Hass, den ich empfand, der abgestumpfte, umherschweifende Hass auf Kapitalismus und Rassismus und das Gefühl der Ohnmacht gegenüber einem weißen Chef und einem sri-lankischen Vorarbeiter, in ein Gefühl der Überlegenheit gegenüber einer herausgepickten Minderheit verwandelt. Plötzlich verstand ich mit weitaus größerer Klarheit, als ich sie je gehabt hatte, warum die ADQ so erfolgreich gewesen war, wenn auch nur für eine Weile. Die weißen ArbeiterInnen in Quebec fühlten sich wie wir im Rahmen eines sich verschlechternden Gesundheitssystems, einer schrumpfenden Wirtschaft und eines zunehmend unzugänglichen Bildungssystems für ihre Kinder unterdrückt. Sie hassten, wie wir hassten. Unsere kollektive Wut hatte sich zunächst gegen die Regierung gerichtet und auf einen Generalstreik im Jahr 2003 hingearbeitet. Aber die Gewerkschaftsführung hatte uns eines konstruktiven Ventils für diese berechtigte Wut beraubt, indem sie die Pläne für den Streik ad acta legte. Die Studierendendemonstrationen von 2005 waren ein Ventil gewesen. Die Leute waren zu Zehntausenden, um an der Seite der Studierenden zu demonstrieren. Aber so sehr sie sich auch bemühten, der studentischen Führung fehlte ein umfassendes politisches Verständnis dafür, wie sie die ArbeiterInnen ansprechen und in die Streikbewegung einbinden konnten. Der Studierendenstreik löste sich schließlich in Luft auf, ohne auf die Probleme der ArbeiterInnen eingegangen zu sein. Aber für die weißen ArbeiterInnen, obwohl sie nicht in der Lage waren, es vollständig zu verstehen, identifizierte sich ein Teil von ihm psychologisch mit genau den Leuten, die uns das Leben so schwer machen. Ihre politischen FührerInnen und ihre Unternehmen waren weiß, so wie sie selbst weiß waren. Nach dem Scheitern der Streikbewegung war es einfacher, sich MigrantInnen und ArbeiterInnen aus Minderheiten gegenüber überlegen zu fühlen, die verletzlicher waren als sie selbst, als gegen jemanden zu kämpfen, der so viel Macht über sie ausübte. Die Unterbringungsdebatte war der bewusste Versuch eines bedrohten Teils der Klasse der UnternehmerInnen, dieses unterschwellige Gefühl zu schüren, den Klassenhass umzulenken, indem öffentlich auf Minderheit herumgehackt wurde. Dabei wurde die politische Unzufriedenheit kanalisiert, sowohl mit der PQ als auch mit den Liberalen, durch die falsche, in Anführungszeichen, Alternative, der ADQ. Genau daran war die Gewerkschaft bei Precision Tools zerbrochen, die Unständigkeit der Gewerkschaftsbewegung, gepaart mit der Vorzugsbehandlung durch das italienische Unternehmen, hatte den ItalienerInnen als Rechtfertigung für ihre ethnisch motivierte Identifikation mit dem Unternehmen gedient. Sie wandten sich gegen die haitianischen ArbeiterInnen, die nie eine andere Wahl gehabt hatten, als die Gewerkschaften zu unterstützen. Das Unternehmen tat ihnen keinen Gefallen. Und angesichts einer solch erdrückenden Macht hatten wir, die Minderheiten, keine Möglichkeit, uns zu wehren. Einige von uns könnten jetzt die Weißen hassen, statt die Regierung. Aber selbst wenn wir das täten, könnte es noch immer kein Ventil für diesen Hass geben. Weiße ArbeiterInnen hatten immer noch mehr Macht als wir aufgrund dessen, was sie mit den UnternehmerInnen und PolitikerInnen gemeinsam hatten. Ihre Hautfarbe. Also würden wir diesen Hass wieder einmal auf die weniger Mächtigen richten, die AraberInnen hassen, wenn wir nicht arabisch waren, die Schwarzen hassen, wenn wir nicht schwarz waren, uns selbst hassen und das Problem verleugnen, anstatt den Kopf gegenüber jenen zu erheben, die eine solche Macht über uns ausüben. So funktioniert das Teilen und Herrschen. Die Strategie, die die ADQ anwandte, hatte bei den weißen ArbeiterInnen in ganz Quebec funktioniert. Der Chef hatte sie bei den ItalienerInnen von Precision Tools angewandt. In den Händen eines Vorarbeiters aus Sri Lanka in dieser Kunststofffabrik begann sie auch bei mir zu funktionieren. Am nächsten Tag meldete ich mich krank. Ich war erst seit 3 Wochen in dem Job. Also wusste ich, was kommen würde. An diesem Freitag wurde ich entlassen. Am darauffolgenden Dienstag erhielt ich einen Brief von der Verwaltung der Berufsschule, in der mir mitgeteilt wurde, dass ich aufgrund meiner ständigen Unpünktlichkeit aus dem Maschinenbauprogramm gestrichen worden war. Ich hatte den Kampf gegen Schlaflosigkeit und Hunger verloren. Die ADQ verlor die Nachwahlen an Makakoto. Mein Land, es ist kein Land, es ist Winter. Der Unsichtbare erhielt sein BA in Politikwissenschaft von der University of Alberta, aber er hat sich nicht besonders angestrengt. Seine politische Ausbildung erhielt er dann in den Bekleidungsfabriken und Maschinenhallen von Montreal. Er wohnt jetzt in Toronto, wo er hofft, dem Anspruch gerecht zu werden, ein guter Schriftsteller und ein anständiger Mensch zu sein.